Herzlich willkommen hier bei Episode 9 von Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und natürlich Matthias Botthoff.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Carsten. Grüß dich. Ich habe heute schon den ersten Anschiss bekommen bei mir im Fitnessstudio. Mein sehr guter Freund Daniel hat heute Ausdauertraining gemacht und sich darüber beschwert, dass noch keine neue Episode von uns online ist. Habe ich ihm gesagt, lieber Daniel, wir werden heute Abend sofort aufnehmen, damit du dann morgen beim Sport auch gemütlich einen weiteren Podcast von Carsten und mir dir anhören kannst.
Die meisten beschweren sich tatsächlich, wenn es Mittwoch keine neue Episode gab. Das hat sich scheinbar schon so eingebrannt bei den Zuschauern, dass es mittwochs eine neue Episode immer gibt. Das heißt, sobald Donnerstag nichts oben ist, kriege ich dir erst Nachrichten, aber ist bis jetzt ja auch nur einmal passiert, dass wir donnerstags erst hochgeladen haben und nicht mittwochs. Aber ja, Matze, UFC 236 ist vorbei. Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Also, Adesanya ist der neue Champion, Dustin Poirier ist der neue Champion. Gut, beide sind Interims-Champion. Aber beide Kämpfe liefern viel, viel Gesprächsstoff. Was sagst du, wo sollen wir anfangen?
Ich möchte ja sagen, ich bin fast sprachlos. Aber jetzt bei einem Podcast sprachlos zu sein, das wäre natürlich absolut worst case. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass man vorm Fernseher gesessen hat und es haben einem die Worte gefehlt, weil es einfach so spektakulär war, dass einem ein Rocky-Film wie ein Ponyhof vorkommt. Also das war wirklich actiongeladen, das war brutal, das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, könnte man sagen. Also wirklich zwei bzw. vier Kämpfer auf Augenhöhe, die mich total begeistert haben.
Ich will ja nichts sagen, aber ich habe im Vorfeld immer gesagt, Achtung Leute, Dustin Poirier wird da eine Überraschung landen. Und immer hieß es, nee, Holloway ist zu gut und ach, Dustin Poirier ist zu schlecht und ach, Poirier hätte lieber mal gegen Nate Diaz kämpfen sollen. Aber, was soll ich sagen, die erste Runde hat, denke ich mal, bei allen für, ja, Sprachlosigkeit gesorgt. Alle hatten wahrscheinlich...
Ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, dass ich diesen Kampf überhaupt nicht einschätzen kann, weil die Leistung, die Dustin gebracht hat gegen Anthony Pettis, war ja schon brutal, oder? Also da hat er schon... Also ich hatte schon erwartet, dass es wirklich ein Kampf auf Augenhöhe wird. Und das war es ja letztendlich auch. Wobei ich finde, dass der Max irgendwie, also Max Holloway, irgendwie körperlich doch unterlegen war, oder?
Gar nicht mal nur körperlich. Also allein die erste Runde... Max Holloway, ich habe mich gewundert, warum er nicht K.O. gegangen ist. Ne, ich habe mich wirklich gefragt, Moment mal, er kassiert hier so viel ein, wie kann es sein, dass er immer noch steht? Und natürlich war mir auch bewusst, dass Max Holloway jemand ist, der, je länger der Kampf geht, desto mehr fällt er nicht ab. Das heißt, viele, so wie bei Calvin Gastelum zum Beispiel, sind dann zum Ende hin völlig kaputt, können nicht mehr und so weiter.
Moment.
Ja, stopp.
Ich meinte, seine Kondition auch gut. Ne?
Also. Natürlich. Aber ich denke, Max Holloway ist da doch schon ein Extremfall von, der bleibt wirklich konstant, wirklich stark. Und das hat er ja auch bewiesen. Ne? Erste Runde hat er sehr viel eingesteckt, aber je länger es ging, desto gleich gut blieb er, beziehungsweise er wurde ja teilweise sogar besser. Er hat auch Dustin Poirier angeklingelt gehabt.
Ja, er hat seine Momente gehabt, er hat seine Schlagserien gehabt, er hat teilweise drei, vier Treffer hintereinander gelandet, aber das schien mir nicht so durchschlagend zu sein, wie die Kraft von Dustin Poirier.
Ja, das ist ja auch... Ja, Holloway ist halt jemand, der zerstört seine Gegner über die Zeit, ne? Guck dir Brian Ortega an. Der hat mit ihm gespielt. Und er hat ihn zwar nie K.O. gehauen, aber er hat ihn demoliert. Und das ist so meistens die Strategie von Holloway. Holloway hat ja nicht diese Knockout-Power, dass man sagt, boah, der haut den jetzt mit einem Punch K.O. Die hat Dustin Poirier zwar schon, aber gut, Holloway ist halt echt ein tougher Typ, ne? Kann man nichts sagen, kann man nicht anders sagen.
An beide eisenhart und es war in meinen Augen eine echte Demonstration von Kampfgeist, von Spannung, von Action. Also es war einfach ein geiler Kampf. 5 Runden, die man sich schöner nicht vorstellen kann. Also auf alle Fälle, wie gesagt, für einen Kampfsportfan wie mich war das ein absoluter Leckerbissen.
Aber die große Frage lautet jetzt, und diese Frage müssen wir auch beantworten, wie gut wird Dustin Poirier gegen Khabib sein? Denn das ist jetzt the fight to make, der Kampf, der als nächstes ansteht. Dustin Poirier versus Khabib Nurmagomedov.
Ist vor Spannung kaum zu ertragen. Ich habe natürlich gleich im ersten Moment, der Kampf war gerade zu Ende gegen Max Holloway, da war sofort mein Gedanke, Alter, wie wird das jetzt aussehen gegen Khabib? Ja. Khabib ist halt vom Kampfstil her nochmal komplett anders als Max Holloway.
Ja.
Ich will jetzt nichts sagen, die Khabib-Fans werden mich gleich lynchen, aber der Kampfstil vom Khabib ist langweilig, aber äußerst effektiv.
Ja, Moment, ja. Matze, hier, Wrestling gehört doch dazu. Das ist doch MMA. Du kannst ja Kickboxen anschauen.
Nein, guck dir das taktische Kämpfen vom Khabib an. Er nutzt ja lange Zeit einfache Lahmlegen des Gegners, das Müdemachen, das Festlegen am Boden. Ist ja nicht so, dass er versucht, da irgendwelche Aufgabegriffe oder sonst irgendwas zu machen. Natürlich kann Bodenkampf wahnsinnig interessant sein. Aber ich finde, mit seinem Stil, dieses Müdemachen, dieses Mürbemachen, dieses einfache Festlegen am Boden, bis der Gegner irgendwann saft- und kraftlos ist, ist auf der einen Seite langweilig, aber natürlich vom Stil her, so wie Khabib das macht, zu 100% effektiv. Also seinen Kampfstil jedem aufzuzwingen. Ja. Und das wird nochmal ein ganz anderer Kampf als gegen Max Holloway.
Die Sache ist halt folgende, auch immer wenn mir Leute sagen, boah, das ist langweilig und das ist langweilig, ich denke mir halt immer, ey, man wird ja nicht Champion, wenn man hier den spektakulärsten Knockout liefert oder so. Man wird auch nicht Champion, wenn man jetzt 3 Saltos macht und dann eine Armbar ansetzt, sondern man wird durch Siege Champion. Und Khabib, sein Stil ist effizient. Gut, er ist langweilig, natürlich.
Absolut, aber Effizienz.
Er ist effizient.
Und ich stelle überhaupt nicht in Frage, er ist ein Top-Kämpfer auf allerhöchstem Niveau. Aber er hat einen Stil, er hat eine Taktik, die halt wirklich zu 100% auf ihn zugeschnitten ist und die natürlich für so Action-Typen, die es halt hin und her mögen, wie in den beiden Kämpfen, die wir jetzt am Wochenende gesehen haben, die kommen da halt nicht so auf ihre Kosten.
Ja,
weil er halt einen ganz anderen Kampfstil hat, eine ganz andere Taktik hat.
Ist halt bei Leuten wie einem Usman, Ben Askren, alles dasselbe. Ist halt Regen.
Askren ist genau das Gleiche. Ja. Das ist für mich auch ein Schlafwandler.
Ja.
Aber auch er gewinnt seine Kämpfe, auch er hat einen Stil, der halt unheimlich ermüdend ist, dieses Ringen, dieses Festhalten am Boden, damit machst du halt jeden matschig und die Stand-Up-Fighter haben ganz schöne Probleme damit.
Ja, und deshalb sehe ich da auch schwarz für Dustin Poirier.
Richtig, ich auch.
Also ich kann mir, das Problem ist halt bei jedem Kampf, den Khabib kämpft, die Frage bei seinen Gegnern ist immer dieselbe. Wie gut ist seine Takedown-Defense, wie gut kommt er gegen dieses Ring an, ne?
Und Khabib kann nur von einem geschlagen werden, der auch ein super Ringer ist.
Ja, und da haben wir eigentlich, im Lightweight haben wir da keinen.
Mir fällt da jetzt auch keiner ein, der auf dem Niveau ringen kann.
Ja, im Welterweight gibt's einige, klar, aber da will er nicht hoch, ne?
Ja, weiß schon warum.
Ja, logisch. Ne? Also, es ist ja so, dass Khabib eigentlich ein Weltergewichtler wäre, aber er cuttet sich halt wirklich so extrem runter, damit er ins Gleichgewicht kommt. Und um mal als Beispiel zu nennen, wie extrem seine Weightcuts sind, Khabib hat selber mal gesagt, er ist bei einem Weightcut, da kam er ins Krankenhaus, ich glaube bei UFC 209 war es.
Gegen Tony Ferguson soll der da,
genau,
glaube ich, kämpfen.
Genau. Und Khabib sagte im Nachhinein, er dachte wirklich bei diesem Weightcut, als er ins Krankenhaus kam, er dachte, er würde sterben.
Ja.
So. Und das auch wirklich ernst, also nicht aus Spaß oder so, sondern er hat es wirklich ernst gemeint, er dachte, er würde sterben. Und das zeigt ja, wie extrem sein Weightcut ist, damit er es noch ins Leichtgewicht schafft. Ne? Aber gut.
Aber auch das ist eine Sache, die haben die Ringer damals schon perfektioniert. Ein Ringer hat ein unheimlich gutes Verhältnis von Körperkraft zu Körpergewicht. Also die Ringer waren schon immer dafür bekannt, dass sie sich in ihre Gewichtsklassen runtergedrückt haben. Extremer als in allen anderen Kampfsportarten, die ich kenne. Und diesen Stil, den fährt er natürlich fort. Er versucht sich in diese Gewichtsklasse reinzudrücken, um dann beim Kampf oder am Kampfabend das Maximale an Körpergewicht und Kraft zu haben, was er seinem Gegner gegenüberstellen kann.
Ja. Aber genug über Khabib und über Poirier, über Holloway. Kommen wir mal zum Co-Main. Israel Adesanya vs. Kelvin Gastelum. Und da habe ich im Vorfeld gesagt, klar, in meinen Augen, Kelvin Gastelum haut Adesanya um, haut ihn K.O. Fast wäre es so gekommen.
Fast. Hatte ich auch gesagt. Ich meine, auch im letzten Podcast hätte ich gesagt, dass ich mich bei Max und Dustin nicht festlegen kann. Aber bei Adesanya und Gastelum, da hatte ich mich festgelegt und war eigentlich mir ziemlich sicher. Ich hatte auch gleich so ein spontanes Gefühl, dass Kelvin den K.O. haut.
Ja, fast wäre es ja so gekommen. Ich meine, klar, fast wäre Adesanya K.O. gegangen, fast wäre Gastelum K.O. gegangen. Wäre, ich denke, die Schlussszene in der fünften Runde, wäre es nicht die fünfte Runde gewesen, sondern die dritte, hätte Mark Goddard beendet. Also, ich denke, Mark Goddard hat da zum Schluss gewusst, okay, es sind nur noch 10 Sekunden, ich bringe das über die Zeit, damit es eine Decision wird, weil alles andere hätte wahrscheinlich auch für Furore gesorgt in der MMA-Community. Viele, die gesagt hätten, Mensch, hier, Kelvin Gastelum, der hätte wahrscheinlich gewonnen oder so. Es kam dann zur Decision, sehr gute Entscheidung von Mark Goddard in meinen Augen. Adesanya hat verdient gewonnen, weil er einfach die fünfte Runde gewonnen hat. Ne? Sie ging 2-2 in die fünfte Runde rein. Adesanya hat es einfach gemacht. Ne?
Ja, relativ punktgleich, würde ich sagen. Aber die fünfte Runde hat es dann nochmal rausgerissen. Und da fiel es einem eigentlich relativ leicht, sich für Adesanya zu entscheiden. Wobei, in der ersten Runde war es die erste Runde, als Gastelum Adesanya schon angeschlagen hatte. Und der schon einen kleinen Chicken Dance gemacht hat.
Ich glaube, ja.
Das war natürlich auch mega spektakulär. Und leider hat meiner Meinung nach dann Kelvin da einen taktischen Fehler gemacht. Er hat dann versucht, in den Bodenkampf überzugehen.
Ja, ja.
Hätte einfach im Stand-up bleiben sollen oder müssen. Und dann hätte er es vielleicht in der Runde schon beenden können.
Hätte Fahrradkette, ne?
Ja, nee, Moment, das ist halt so Moment. Wie, er hätte fast durch K.O. gewonnen. Das ist halt so wie, ja, ich hätte sie fast geschwängert. Ne? Das ist halt.
Nee, wie hat
geht das halt das? Nicht. Geht halt nicht. So ein Fast oder so ein bisschen K.O. geht halt nicht. Also ich war ja begeistert von der, ich meine, das war ein Fünf-Runden-Kampf. Ich war wirklich begeistert von der Energieleistung von beiden, oder?
Ja, ich denke, so einen spannenden Kampf haben die wenigsten erwartet. Also ich nicht. Ich hätte gedacht, okay, ich dachte halt, wie gesagt, es wird ein Knockout-Sieg durch Gastelum. Aber dass man jetzt so fünf Runden hinweg ein Hin und Her abliefert, eine Schlacht da abliefert, hätte ich nicht erwartet. Aber ich war natürlich positiv überrascht. Ne, war halt wirklich mega geil. Man wollte gar nicht weggucken vom Fernseher.
Nee, war wirklich super. Und dann auch in der fünften Runde, was da noch für Power hinter war, wie der dann auf einmal nochmal Gas gegeben hat und da die Bomben rausgehauen hat, nachdem sie sich 20 Minuten oder über 20 Minuten da geprügelt haben, könnte man sagen. Also es war schon, oder auch die Bilder danach, wie beide im Gesicht ausgesehen haben.
Boah, ja.
Oh.
Was mir noch eingefallen ist, Max Holloway versus Dustin Poirier, dieser Stare-Down, nachdem ich glaube, die vierte Runde war es, nachdem die vierte Runde zu Ende war, dieser Stare-Down, boah, der war auch heftig, ne? Nach irgendeiner Runde, da haben die sich so angeguckt, wie in dieser Rory McDonald-Manier. Weißt du, wie ich meine? So richtig, ja, das war...
Das waren Gänsehautkämpfe, ja, also man hat wirklich Gänsehaut gehabt und zwar war tierisch spannend und am Ende... Man konnte sich gar nicht so richtig freuen irgendwie über den Sieg des einen, weil man mit dem anderen schon wieder mitgelitten hat irgendwie. Also ich hätte mich eigentlich für beide gefreut, wenn beide gewonnen hätten, weil egal in welchem Kampf jetzt, ob Co-Main oder Main Event, es waren alles vier so Top-Sportler, die wirklich ihr ganzes Herz gegeben haben, auch wieder sportlich fair auf allerhöchstem Niveau, auch nach dem Kampf wirklich die Niederlage anerkannt, zum Gegner hingegangen und also wirklich Kampfsport vom Allerfeinsten.
Ja, aber jetzt ist natürlich auch die Frage, Israel Adesanya gegen Robert Whittaker. Was dürfen wir da erwarten, weil das ist the fight to make. Niemand achtet auf die Nummer 1 im Mittelgewicht, Yoel Romero. Was wird aus Whittaker versus Adesanya? Weil ich persönlich denke, das wird ein eindeutiges Ding für Whittaker.
Also mal vorab, der Whittaker ist für mich einer der am meisten unterschätzten Kämpfer in der Vergangenheit. Ich habe den nie so stark auf dem Schirm gehabt, wie er dann tatsächlich in seinen Fights aufgetreten ist. Und so jemanden wie Joel Romero, den musst du halt erstmal besiegen. So ein Muskelpaket, so ein Stier, so eine Kampfsau. Und den hat er zweimal besiegt. Das waren Top-Kämpfe auf allerhöchstem Niveau. Also der Robert Whittaker ist schon echter Top-Mann. Aber ich weiß nicht, wie stark der schon ausgebrannt ist nach so vielen Ringschlachten, die der jetzt schon hinter sich hat.
Der ist immer noch hungrig.
Also, meinst du?
Ja, guck mal, er hat zweimal fünf Runden mit Joel Romero überlebt. Also, da wird ihm ein Adesanya nicht die größten Probleme bereiten. Vor allem, ich sehe es ja immer so. Guck mal, Romero hat ganz knapp gegen Whittaker verloren. Ist in meinen Augen wirklich auf Whittakers Level, weil es beide Male wirklich sehr knapp war.
Ja, absolut.
Und ich sehe schon Romero viel zu stark für Adesanya, weil Romero ein olympischer Ringer, ich glaube Silbermedaille hat er mal gewonnen, ich bin mir nicht sicher, gegen einen Adesanya, der so gut wie kein Ground Game hat. Boah, also ich würde viel lieber Romero vs. Adesanya sehen, anstatt Whittaker gegen Adesanya. Klar, wird nicht dazu kommen, aber ich würde mir doch wünschen, dass Romero bald wieder seinen Titelshot bekommt. Natürlich muss er davor einen Kampf gewinnen, aber danach, ja, die Frage ist halt tatsächlich, wie stark ist Whittaker jetzt, nachdem er vor allem durch die Verletzung nochmal zurückgeschlagen wurde, ne? Also zurückgeworfen wurde.
Ja, das hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Zum einen hat er jetzt schon zwei, drei echte Ringschlachten hinter sich. Er ist durch die Verletzung zurückgeworfen worden. Er hat jetzt dann auch eine relativ lange Pause machen müssen. Nichtsdestotrotz bin ich der gleichen Meinung wie du, dass Robert Whittaker schon nochmal eine andere Hausnummer ist.
Ja.
Als Kelvin Gastelum, weil er auch insgesamt mehr Waffen hat.
Er ist halt auch am Boden wirklich stark.
Genau, er kann halt, überleg mal, gegen Joel Romero, gegen so einen Top-Ringer zu bestehen.
Ja.
Also der Robert Whittaker ist auch einer, der einen ganz anderen Kampfstil dann verfolgt als Kelvin Gastelum, der, glaube ich, auch viel mehr in den Mann reingeht, vielleicht auch viel mehr am Boden versuchen wird. Und genauso würde es der Romero auch machen, wenn der auf dich zukommt. Das ist ja eine Gewalt im Ringen. Ich habe mal Trainingsaufnahmen von dem angeschaut. Der ringt ja mit 5, 6 Leuten gleichzeitig. Und das über 10, 20 Minuten.
Ja.
Das ist unglaublich, wie viel Kraft der Typ hat. Sieht ja auch aus wie ein Bodybuilder, also ein absoluter Modellathlet, ein Trainingstier hoch 10. Und nehmen wir mal an, Robert Whittaker hat wieder gesundheitliche Probleme. Könnte es vielleicht sogar dazu kommen, dass Romero wegen Adesanya dann doch gegeneinander kämpfen könnte.
Es wäre möglich, durchaus. Was mir da gerade noch einfällt, ja, Whittaker hat halt auch wirklich ein starkes Kinn. Klar,
ja,
im zweiten Kampf gegen Romero, er ging ein paar Mal, er ging nie wirklich zu Boden, sondern er war angeklingelt, aber er hat überlebt, er hat immer weitergemacht. Und jetzt stell dir mal vor, so ein Schlag von Joel Romero, der schickt jeden Strafen, erinnere dich mal an den Kampf gegen Luke Rockhold, ne?
Und also, gegen hat den White Man auch so bös K.O. geschossen,
das war ein Knie.
War auch unüblich.
Also wenn Romero dich einmal richtig erwischt, dann bist du weg. Und er hat Whittaker ein paar Mal richtig erwischt.
Ja.
Weißt
also
du,
der, wie gesagt, der Robert Whittaker ist, ich habe den immer unterschätzt. Ja, und dann ist mir immer das bei den Fights gegen Joel Romero aufgefallen, was doch in dem drinsteckt, was der alles drauf hat. Nehmerqualitäten, Bodenkampf, Ringerqualitäten, boxerisch, also auch ein großes Repertoire an Techniken. Und ich, wie gesagt, ich bin der gleichen Meinung wie du. Ich halte sowohl Joel Romero als auch für Whittaker für stärker als Adesanya.
Aber das war's jetzt mal mit der UFC 236. Matze, Samstag. UFC Fight Night St. Petersburg, für alle Zuhörer, ich werde dieses Event auf The Zone kommentieren, zusammen mit Andreas Kraniotakis.
Und ich werde absolut neidisch darauf sein, dass du die Möglichkeit hast, das zu kommentieren.
Ja, ich bin mega gespannt. Also, ist ja wirklich ein Erlebnis, dass ich, klar, KSW zu kommentieren und One war schon wirklich was Besonderes. Aber jetzt bin ich quasi in der Champions League. Jetzt bin ich bei der UFC. Also, nee, also nicht falsch verstehen. Ich bin jetzt nicht bei der UFC angestellt oder so. Ich meine nur, jetzt bin ich bei der UFC angekommen, dass ich ein Event davon kommentieren darf. Also, okay. Jetzt habe ich mich, verhaspelt. Es ist einfach so, dass One und KSW natürlich etwas Besonderes ist, aber die UFC einfach die Champions League ist und das natürlich nochmal mehr etwas Besonderes ist. Ja, gut. Ja, Overeem vs. Oleinik war eigentlich Overeem vs. Alexander Volkov. Man munkelt und ja, wer weiß, Volkov, USADA, ist noch nicht offiziell verkündet, aber Volkov ist ja auf jeden Fall draußen. Ja, jetzt sehen wir Overeem vs. Oleinik. Ist, denke ich, für Overeem ein viel angenehmeres Matchup, als es Volkov wäre, ne?
Ja, auf dem Papier Overeem natürlich der Topmann, der das eigentlich gewinnen müsste. Aber der ist auch nicht mehr so der Alte, wie er früher mal war. Er hat viele Unsicherheiten in seinen Kämpfen gezeigt. Nachdem er da wegen des Dopings gesperrt war, danach hatte ich oft so das Gefühl, man hat ihm so ein bisschen einen Stecker rausgezogen.
Ja, es ist halt der.
Er ist nicht mehr der Alte, der Over ihm.
Er ist nicht mehr der Über ihm.
In seinem Punkt. Ja, genau.
Ja, das ist wie mit dem Vitor Belfort.
Ja,
oder
genau.
Dann, hier, wie heißt der nochmal? Der Johnny Hendricks?
Ja.
Bei dem war es ja auch ganz krass. Bei dem war es ja ganz krass. Overeem, ja, klar, es gibt diesen Pre-USADA Overeem, also der Overeem vor der USADA. Der war natürlich böse, ne? Der hat dann auch Gökhan Sakya ausgenockt im Kickboxen. Ja. Der war einer der besten Kickboxer, einer der besten MMA-Kämpfer. Da kam halt die USADA, strenge Dopingkontrollen. Ja, jetzt ist er halt nicht mehr derselbe, aber er hat in seinem letzten Kampf gegen Sergej Pavlovic sah er wirklich gut aus. Das darf man nicht vergessen. Seinen letzten Kampf hat er beeindruckend gewonnen.
Aber man darf auch nicht vergessen, wie oft er schon hart K.O. gegangen ist. Auch die Niederlage gegen Ngannou war natürlich ein böser Knockout. Also er ist in letzter Zeit, kommt es mir vor, als wäre es ja seine Karriere wie ein Wellenbad. Es geht ständig hoch und runter.
Ja.
Aber wie gesagt, er ist definitiv nicht mehr der Alte und es könnte durchaus am Wochenende auch zu einer Überraschung kommen.
Denkst du, also Oleinik ist, glaube ich, jemand, der gar nicht mal die kranke Knockout-Power hat, sondern eher einer, der aus jeder Situation heraus eine Submission findet. So habe ich Oleinik in Erinnerung.
Ja, auch ein sehr erfahrener Kämpfer, der halt nie so an der Weltspitze irgendwie so richtig angekommen ist. Deswegen, wie gesagt, auf dem Papier für Alistair Overeem eigentlich eine sichere Sache. Aber es könnte schon spannend werden. Ich glaube, beim Alistair Overeem, der Großteil spielt sich einfach im Kopf ab. Einmal gut läuft bei ihm, dann überzeugt er mit einer brutalen Leistung. Und so wie er da etwas ins Zögern kommt und so ein bisschen zurückhaltend kämpft, geht der Schuss meistens nach hinten los.
Lass dir mal den Rekord von Oleinik auf der Zunge zergehen, okay? 47 Wins, 11 Niederlagen, 45 Siege durch Submission.
Wow.
Also das ist natürlich, das ist eine Hausnummer, ne?
Ja, das ist krass. Wobei ich da auch wieder einwerfen muss, ich habe ja damals Alistair Overeem durch das Kickboxen kennengelernt und habe dann aber erst danach, als ich ihn kennengelernt habe, seine Kämpfe in der Pride angeschaut. Und der ist auch ein guter Mann am Boden. Also Alistair Overeem ist wirklich ein kompletter Kämpfer, der sowohl im Boden als auch im Stand-Up, die meisten kennen ihn halt vom Stand-Up, weil er halt K1-Champion war, aber das ist auch ein guter Bodenkämpfer. Nur auf der Nummer, wie Oleinik, da auf dem Level ist er, glaube ich, nicht, oder?
Nee, ich sehe gerade seinen Rekord. 44 Siege, 22 durch TKO, 17 durch Submission. Das ist doch mehr, als ich erwartet habe.
Ja, das sagte ich ja eben gerade. Ich habe auch die ganzen Kämpfe von ihm bei der Pride gesehen und so. Der Alistair Overeem ist auch wirklich, wirklich gut am Boden. Man vergisst es immer.
Aber diese Niederlage gegen Stipe war auch ärgerlich, ne? Mit hier, I clearly felt the tap. Weißt du, erinnerst du dich?
Ja, ich versuche das gerade auf den Schirm zu bekommen, aber ich habe den Kampf.
Overeem hat gegen Stipe gekämpft und hat bei Ground and Pound, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, hat er aufgehört, weil er gedacht hätte, Stipe hätte getappt. Dabei hat er gar nicht getappt.
Ja,
Und dann
bitter.
hat, also irgendwie sowas war da und
Er hat
dann
sich das
hat,
Blatt dann nochmal gewendet. In dem Kampf war er gar nicht so schlecht over ihm.
ja. Aber ich schaue gerade seinen Rekord, also so schlecht ist er ja in letzter Zeit gar nicht. Klar, gegen Francis Ngannou böse K.O. gegangen. Gegen Curtis Blaydes, böse Ellbogen hat er sich da eingefangen. Aber Curtis Blaydes ist halt auch ein sehr starker Ringer, ne?
Ja.
Aber sonst gegen Mark Hunt gewonnen, gegen Werdum gewonnen. Ja, also.
Ja, die muss man erstmal schlagen. Also
Ja.
Mark Hunt und Werdum sind jetzt keine Weicheier. Das sind schon
Ja.
Top of the Pop, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall, also. Overeem, ich weiß, ich habe Bock drauf, ich freue mich. Es ist auch irgendwie, es ist wirklich eine Ehre für mich, dass ich quasi ein offizieller Kommentator sein darf eines Overeem-Kampfes. Also ich.
Ja, ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin ein absoluter Alistair Overeem-Fan. Ich habe den schon immer verfolgt, weil er halt auch ein sehr starker Kickboxer war. Ich habe auch seine YouTube-Sachen gesehen, The Ream, ja, eine geile
Ja.
Serie. Also ich bin schon Fan von ihm, auf jeden Fall. Also ich mag ihn. Haben wir auch schon getroffen übrigens.
Echt, dabei ist er ja gar kein Brasilianer.
Nein, ist er nicht, aber ich habe ihn auch schon kennengelernt und durfte ihn schon treffen.
Echt, wo? Wo war das?
Ich meine, das wäre hier in Deutschland gewesen, auf irgendeinem Lehrgang oder im
Ja,
Rahmen der
cool.
FIBO. Aber da fand ich ihn jetzt nicht so nett. Da war ich
Echt?
ganz traurig, weil ich doch so ein großer Fan bin und dann war er nicht so nett zu mir.
Oh, was hat er, was? Oha. Ja gut, er hat halt wahrscheinlich auch Stress gehabt, ne?
Ja, kann sein. Ich dachte, er kommt ein bisschen cooler, aber er hat so ein bisschen. Anscheinend war er im Stress, aber egal.
Hat er dir, ich weiß nicht,
Übrigens, Stress. Ich habe ja auch John Jones bei der FIBO gesehen.
ja.
Und dem ist ja ein Malheur passiert. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es ging auch
Ja,
durch die Presse.
ja. Jetzt, also, mal ehrlich, ich weiß nicht, wie man da so ein großes Geschiss draus machen kann. Ich meine, der Typ, der
Aber
da,
vielleicht sollten wir erst mal erzählen, was passiert
ja,
ist für unsere
gut.
Zuhörer.
Also, John Jones, für alle, die es nicht wissen, hat auf der FIBO, ist in die Zuschauermenge gesprungen. Nee, Spaß. Kurzer Troll. John Jones hat einen Fan gechoked, hat ihm Rear Naked Choke verpasst, bis er
Wobei man
bewusstlos
an der
gegangen
Stelle
ist.
sagen muss, der Fan ist auf John Jones zugekommen und wollte das. Er hat ihn drum
Ja.
gebeten.
Ja, eben. Eben. Der wollte quasi bewusstlos gechoked werden. Sehr komischer Fetisch, aber er wollte das. John Jones kam diesem Wunsch nach, hat's gemacht, ging dann natürlich durch Social Media überall. Da kann man doch jetzt nicht so ein Geschiss draus machen. Ich meine, hä? Der Fan wollte das, das ist bestimmt ein witziges Erlebnis. Und da kann es ja dann gar keine Langzeitschäden davon geben, weil ich hab halt so ein bisschen nachgelesen, es hieß nur, wenn jetzt aus Versehen irgendwie sein Genick gebrochen hätte oder so, hätte es einen Schaden davon gegeben. Aber allein dadurch, dass ihm jetzt kurz sein Sauerstoff abgekapselt worden ist, kann er davon keine Langzeitschäden davontragen. Deshalb weiß ich gar nicht, warum das so groß gemacht wird. Eine große deutsche Zeitung, das hat mir jemand geschickt, hat übrigens John Jones als den Profiboxer betitelt.
Ja, da kannst du mal sehen, wie blöd die sind. Und wir sind wieder mal an dem Punkt, wo MMA immer noch in Deutschland steht. Und wer sich das Video angeschaut hat, wie John Jones mit dem Fan umgegangen ist, also der hat dem jetzt nicht, sondern er hat wirklich ganz vorsichtig den Joke angesetzt. Er hat das sehr professionell gemacht, hat dann auch
Ja.
sofort die Gegenmaßnahmen getroffen. Und also das war jetzt nicht so, dass der den da einfach hat gewürgt und hat ihn in die Ecke geschmissen oder so,
Nee,
sondern er hat das schon sehr verantwortungsvoll gemacht.
das heißt nicht so ein Khabib versus McGregor, so eng ziehen, wie es nur geht, sondern sanft, sachte, immer ein bisschen mehr Druck, bis er dann halt irgendwann weg war und dann wirklich sofort hier die Beine hochgehoben und so
Ja.
weiter. Also,
Aber auch
und.
wieder interessant für uns als Zuschauer oder für diejenigen, die sich vielleicht nicht so mit dem MMA auskennen, ja, jetzt unseren Podcast hören, schaut euch das mal an, wie schnell das doch geht, dass wenn der Griff richtig angesetzt ist und wenn das jemand kann, wie schnell man da ohnmächtig wird.
Ja. Wie entsteht das eigentlich? Es entsteht ja, soweit ich weiß, dadurch, dass das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. oder?
Ja, die Blutzufuhr spielt auch eine Rolle.
Ja, natürlich.
Ne, also es geht nicht nur um die Luft, die dir fehlt, sondern auch um die Blutzufuhr, die halt zum Gehirn gestoppt wird.
Und sobald man dann halt die Hände loslässt und alles wieder intakt läuft, kommt man wieder zu sich, ne?
Ja.
Ja. Man sieht ja auch an der Reaktion des Fans, dass er sich gefreut hat. Der war voll happy. Ja, da dachte ich, boah, geil, ich wurde von John Jones gechoked, ey, boah, beste Leben und so. Ja, also klar, man bekommt es mit und so, aber ich fand's lustig. Ich dachte mir so halt, lol.
Ja, ich fand's jetzt auch ganz entspannt, als so ein Fass aufzumachen, dass aufgrund dessen ein MMA-Kämpfer in die Presse kommt, zeigt aber, wie gesagt, schon wieder den Punkt, wo wir in Deutschland mit MMA stehen.
Ja.
Da wird in der Presse nicht berichtet, der aktuell beste MMA-Kämpfer ist in Köln auf der Messe. Nee, es wird erst dann über ihn berichtet, wenn ein Fan ohnmächtig wirkt.
Und dann ist er noch ein Boxer.
Ja, genau. Dann ist er noch armes Deutschland.
Man sagt ja, mal dazu. Schreibt man eigentlich in der Presse MMA-Kämpfer? Ich glaube, man schreibt Käfigkämpfer, oder?
Ja, ich habe jetzt nicht so viel Zeitungsartikel darüber gelesen, aber... Okay, aber
meistens liest man Käfig. Weil Käfig so ein böses Wort ist, Gladiatoren, Käfig, eingeengt, Stahl, alles kalt und so, ja. Aber ja, gut.
Hahnenkämpfe sind ja auch im Käfig, deswegen wird der Vergleich gerne herangezogen.
Ich war übrigens, hast du wahrscheinlich bei Instagram gesehen, ich war am Wochenende bei Nova in Balingen.
Mhm.
Es war voll geil dort. Also, war cool. Waren coole Kämpfe. Der Peter Sobotta und der Tim Leidecker ist ein Manager. Die beiden haben diese Veranstaltungsserie gestartet. War ganz cool, also war entspanntes MMA. War eine relativ kleine Halle, war halt so eine große Turnhalle, sage ich mal so. Ne? Da hat man an der Decke dann auch die Basketballkörbe gesehen und so weiter, aber fürs erste Mal, Respekt, war eine geile Veranstaltung. Hast du irgendwie nachgeschaut online, Run Fighting oder so? Hast du Nova angeschaut?
Nee, ich hab leider am Wochenende keine Zeit gehabt. Ich war anders da sportlich unterwegs.
Ja.
Das ging leider nicht, nein. Ich habe wirklich nur UFC am Wochenende geschaut.
Na, okay. Ja. Naja. Gut.
Aber ich hoffe, dass ich bald mal wieder Zeit habe, mir auch eine kleinere Veranstaltung live anzuschauen.
Ja. In Berlin, da hast du gerade ein Seminar, oder? Wenn GMC in Berlin ist.
Ja, das war irgendwas. Das war das letzte Aprilwochenende, ne?
Juni. Im Juni.
Ach, das letzte Juni-Wochenende, glaube ich. Ja, muss ich mal gucken, wo ich da bin. Wenn ich in Deutschland bin, kann ich es vielleicht noch schaffen. Wenn ich natürlich irgendwo im Ausland bin, dann nicht. Aber eine Sache wollte ich noch mit dir ansprechen. Jetzt gibt es ja im Moment so ein Beef zwischen Adesanya und John Jones.
Ja. Ja, auch totaler Quatsch in meinen Augen. Ich weiß gar nicht, warum man da überhaupt drüber spricht, weißt du? Adesanya ist ein Mittelgewicht, John Jones ein Halbschwergewicht, der eher ins Schwergewicht gehen sollte, weil im Halbschwergewicht keine Herausforderung mehr da ist. Ich weiß nicht, also wer hat nochmal John Jones rausgefordert? Irgendjemand hat ihn heute auch noch rausgefordert. Wo ich dann gehört hatte, auf Twitter hat dann jemand geschrieben, ist heute der Ich-fordere-John-Jones-heraus-Tag. Ah, genau, Luke Rockhold. Luke Rockhold hat jetzt auch John Jones herausgefordert. Ach, boah, ich weiß ja nicht, also... Ne, die Leute sehen halt, John Jones verkauft nach McGregor, glaube ich, so die meisten Pay-Per-Views.
Ja.
Natürlich will man dann einen Kampf gegen ihn. Adesanya versus Jones? Nee. Also, wenn ich mir vorstelle, Adesanya ist über 5 Runden gegen Kelvin Gastelum gegangen... fast K.O. gegangen. Ich sehe da keine Gefahr für John Jones.
Sehe ich jetzt auch nicht. Und ja, wie gesagt, im Moment wird da, glaube ich, jeder auf diesen Hype oder auf diesen Zug aufspringen wollen, weil halt John Jones derjenige ist, der, wie du schon sagst, der bekannteste ist, der beste ist, am meisten Pay-Per-Views verkauft und aktiv ist. Im Gegensatz zu unserem Conor McGregor oder Khabib, der gesperrt ist. John Jones kämpft und das liebe ich so an ihm. Dafür hätte ich ihm ein Küsschen geben müssen auf der FIBO, dass er wirklich jetzt mal Kämpfe macht.
Ich meine, guck mal, der hat im Dezember gekämpft, jetzt hat er im Februar, oder wann war das, im März? Ich weiß es gar nicht mehr. Wann hat er nochmal gegen Smith gekämpft?
Ist noch gar nicht so lange her.
Im März.
Meines wäre im März gewesen, im März, ne?
Ja. Dezember, März und jetzt im Juli wieder, also.
Ja, Bombe.
Der,
Bombe, das, also der will es wirklich wissen und ja. Dafür zoll ich ihm schon wieder einen großen Respekt und dann vergisst man sofort wieder die kleinen Neckigkeiten, die er, oder großen Neckigkeiten, die er vorher getrieben hat.
Ja.
Und man freut sich, dass der einfach sagt, okay, ich kämpfe, kommt her, ihr Pappnasen, gibt aufs Maul.
Ja, ja, ist halt so, ne?
Und das ist ja das, wo wir uns bei Conor McGregor drüber ärgern, dass es jetzt wieder so lange dauert, bis er da endlich sagt, okay, komm her, es wird gekämpft. Das macht mich immer wahnsinnig, weil ich will die Leute doch kämpfen sehen. Und deswegen, John Jones, vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, ob er uns zuhört. Super Typ. Dankeschön, weil auch der nächste Kampf bin ich mega drauf gespannt.
Ja, 2,39, das wird ja sowieso brutal. Also,
ja.
Nunes vs. Holm. Engano gegen Junior dos Santos.
Brutal.
Übrigens cool, dass es den Kampf gibt. Dana White hat bestimmt unseren Podcast gehört, wie ich gesagt habe, ja, dass das the fight to make ist, nachdem er letztes Jahr oder vorletztes Jahr ausgefallen ist. Ben Askren gegen George Masvidal. Brutal.
Ja, das gibt also eine Schlacht nach der anderen. Da kann man sich jetzt schon drauf freuen und die Vorfreude ist riesig. Und da fällt mir auch gerade ein, hast du das Statement von Paulo Costa gehört?
Nee.
Er meinte doch, er würde Kelvin Gastelum und Adesanya an einem Tag beide in der ersten Runde K.O. schlagen. Ach,
boah. Hast du Dylan Dennis gehört, wie er meinte, er submitted John Jones nach einer Minute? Falls du Dylan Dennis überhaupt kennst.
Du, sag mir doch mal, was nehmen die? Ich möchte es auch gern haben. Ich möchte auch mal in meinem Leben so ein Selbstvertrauen haben.
Weißt du, was die Sache ist? Das ist ja Promo, ne? Was wollen die Leute? Die wollen im Gespräch bleiben. Und das erreicht er ja. Natürlich ist Paulo Costa eine Maschine, anders kann man es ja nicht sagen. Aber, ja, gegen Gastelum, also nur weil jemand brutal aussieht, heißt es ja auch nicht, dass er der brutalste Kämpfer von allen ist.
Na, der muss sich mit denen erstmal messen. Also, ganz so einfach wird's nicht. Ja, er ist auf alle Fälle ein guter Kämpfer, aber der hat ja auch noch sein Dopingproblem am Arsch, so viel ich weiß.
Ja,
da ist ja auch noch irgendwas am Köcheln.
Ja. Man munkelt.
Ne? Ja. Da muss man erstmal abwarten, was dabei rauskommt. Und dann, mein Gott, irgendwann kriegt er seine Chance, wenn er sich dahin vorkämpfen kann.
Eben.
Hast du übrigens den Kampf vom Roundtree gesehen?
Ja, das war natürlich.
Eric Andrews.
Der war natürlich auch ein böses Ding, also. Der hat ja mit ihm gespielt.
Ja, Kampfsport kann schon wehtun. Aber der Eric hat ja Nehmerqualitäten gezeigt. Ja. Da sind ja ein paar Bomben in seinem Gesicht explodiert und er steht immer wieder auf, so als wäre es nichts gewesen, oder? Es waren ja 4 Niederschläge, meine ich.
Ja, gefühlt jedes Mal, wenn er aufstand, ist er wieder umgefallen.
Aber Bomben, die da eingeschlagen haben. Dann natürlich brutale Low-Kicks.
Der hat ein Bild gepostet von seinen Beinen. Glaube ich.
Stimmt, das habe ich auch gesehen. Es waren schon knackige Froschschenkel.
Ja.
War auch ein schöner Kampf.
Ja, definitiv, war cool. Also, Roundtree soll man auf dem Schirm haben. Hatten die meisten auch auf dem Schirm, glaube ich, nachdem er Gukansagi ausgenockt hat.
Ja.
Aber jo, das war's ja eigentlich, oder?
Das war's, ja. Viel mehr gibt's auch nicht zu sagen.
Ja.
Das waren die Highlights vom Wochenende. Wir können gespannt sein, wie es weitergeht. Wir haben auf alle Fälle, wie nennt man das? 2 Top-Vereinigungskämpfe vor uns.
Ja, genau.
Ja, die also hoffentlich bald stattfinden werden.
Ja.
Okay, beim Khabib wird es noch ein bisschen dauern.
Ja. Aber gut. Wie gesagt, Leute, Samstag UFC Fight Night St. Petersburg live auf The Zone mit.
Mit einem der besten Moderatoren, den ihr euch vorstellen könnt.
Genau.
Ich bin's nicht, aber ihr habt ihn auch gerade sprechen gehört.
Genau, dankeschön. Wie gesagt, ich habe Bock drauf, Andreas Kraniotakis und ich am Mic, am Mikrofon.
Aber lieber Carsten, ich möchte dir keinen Druck machen, aber ich werde natürlich gespannt zuhören.
Ja, natürlich, gar kein Problem. Ich weiß zwar jetzt, dass ich nichts Schlechtes über Overeem sagen darf. Falls du noch Fan von einem anderen Kämpfer bist, sag Bescheid, dann notiere ich mir das. Und ja. Ja, ich meine, die Sache ist ja die, ich habe ja eh keine Konkurrenz mit Joe Rogan, denn der macht ja nur noch die Pay-Per-Views. Ne?
Ah, okay, gut.
Das ist ja das Gute. Du bist ja
raus. Ich hab, nicht, dass du von dem noch eine böse Nachricht bekommst.
Nee, also, er hat mir viel Erfolg gewünscht, ne?
Das ist lieb von ihm.
Ja,
okay. Hört er eigentlich auch unseren Podcast?
Ja, so, er versteht halt nicht viel, weißt du?
Ach, sein Deutsch ist schlecht.
Der Jamie muss alles in Google-Übersetzer tragen.
Ne? Ja. Wir können aber machen, kann auch was lernen.
Kann uns ja auch mal einladen, so ist es nicht, ne?
Ja, gerne.
Jo. Also dann, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Checkt Matthias Botthoff bei YouTube ab, da heißt er Mighty Matze, und bei Instagram. Witziges Video übrigens, auf der FIBO hast du da gemacht, fand ich total witzig.
Ah, dankeschön.
Habe ich mir angeguckt.
Ja, es sind so halt so Unterhaltungsvideos, die haben nicht so viel Mehrwert, aber ja, man macht sie halt.
Ja, also ich fand's witzig. War cool auf jeden Fall.
Dankeschön.
Jo Leute, ne, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns bei den Social Media Kanälen. Von meiner Seite aus dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.